Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Folge geht es weiter mit der Silly Season der Formel E. Der Fahrermarkt bewegt sich und bringt dabei erneut ein neues Gesicht in das Paddock. Ebenfalls schauen wir in dieser Folge in die Philippinen. Ob ein weiteres Rennen in Asien dazukommen wird, klären wir ebenfalls in dieser Folge. Der Blick ins Teleskop und das Grid Dummies Quiz haben wir ebenfalls im Gepäck. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Damit nochmal ein Hallo und ein herzlich Willkommen. Es ist viel los dann doch in der Formel E, Silly Season ja weiterhin am Start. Wir bewegen uns ja schon in dem Sinne in größeren Schritten in Richtung Preseason-Testing und Saisonstart, aber das Ganze müssen wir doch noch so ein bisschen mit Silly Season überbrücken. Das mache ich wie immer nicht alleine, sondern immer mit Tobi Wirz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca.
Ja, wie verbringt man die Silly Season? Das haben wir schon öfters besprochen hier. Newslage in dieser oder in der letzten Zeit jetzt dann doch, würde ich mal sagen, spannend, wenn man das jetzt mal so grob zusammenfassen würde.
Ja, es sind definitiv einige spannende News gekommen. Auf der anderen Seite haben die sich natürlich auch jetzt über 3 Wochen gezogen, die wir jetzt keine neue Podcast-Episode aufgenommen haben. Aber das Feld füllt sich so langsam. Ich glaube, bis auf 2 Cockpits sind mittlerweile alle vergeben. Es sind ja auch nur noch knapp 6 Wochen bis zu den Testfahrten in Valencia.
Genau, und alles das, was passiert ist und das, was wichtig war, fassen wir nochmal für euch in News-Überblick ganz kurz zusammen.
Neuer Fahrer. Formel 2-Pilot Zane Maloney wird Stammfahrer bei Lola Yamaha Abt.
Alte Fahrer. Envision Racing geht auch in der kommenden Saison mit dem Fahrerduo Sebastian Buemi und Robin Freins an den Start.
Neue Stadt. In Manila, der Hauptstadt der Philippinen, wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Das Ziel? 2026 soll die Formel E dort ein Rennen austragen.
Und neue Sicherheitsmaßnahme. Im Gen 3 Evo soll eine überarbeitete Lenkung zum Einsatz kommen, die das Risiko auf schwere Handverletzungen verringern soll. Und das ist das Thema des Tages. Zane Maloney fährt für Lola Yamaha Abt. Das hat das Team am Mittwoch bestätigt. Und dabei ist es so, dass nicht nur Lucas Di Grassi einen neuen Teamkollegen bekommt, sondern auch ein weiteres Land in die Formel E einzieht, sowie auch ein neues Gesicht, Zane Maloney, damit jetzt Stammfahrer, ist ja in dem Sinne nicht ganz unbekannt, aber dann eher dann doch in der zweiten Reihe als Reservefahrer bisher unterwegs gewesen.
Korrekt, er war in der abgelaufenen Saison Ersatzfahrer für Andretti, hat auch alle Rookie-Tests der Gen-3-Ära für das Andretti-Team bestritten. Kurz zu Maloney, ein neues Land, wie du schon gesagt hast, er kommt aus Barbados. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eines der Länder, die man vorrangig mit Motorsport in Verbindung bringen würde. Ist 20 Jahre alt, hat in seiner Motorsportkarriere aber schon einiges gewonnen, muss man sagen. Er war Champion in der britischen Formel 4, dann war er Vizemeister und Rookie of the Year in der Formel 3 und aktuell fährt er in der Formel 2 und ist da Gesamtdritter. In der kommenden Saison wird er zum Abt-Team stoßen und da wurde im selben Zuge auch der Teamname bekannt gegeben. Das ist nämlich tatsächlich Lola Yamaha Abt, also der Antriebslieferant vorne und Abt hinten. Und wie befürchtet, verschwindet der Name Cupra nach 2 Saisons aus der Formel E oder zumindest, ich weiß nicht, ob er ganz aus der Formel E verschwindet, aber auf jeden Fall aus dem Teamnamen von Abt. Aller Voraussicht nach wird Maloney dabei der einzige Rookie in der Formel E sein, wenn ERT, das einzige Team, wo noch Plätze frei sind, nicht plötzlich jemanden aus dem Hut zaubert, was jedoch unter uns gesagt sehr unwahrscheinlich ist. Luca, Zane Maloney hat ja in den Rookie-Tests durchaus durchblicken lassen, dass er Speed hat. Was traust du ihm in der kommenden Saison zu?
Ja, wird sehr spannend sein. Ich meine, 20 Jahre alt aktuell, du hast es auch schon aufgeführt, aktuell Dritter in der Formel 2 und deshalb zeigt es da auch viel Potenzial und das ist so ein bisschen vergleichbar dann mit Taylor Bernard, der ja im Endeffekt, wenn man es jetzt ganz neutral sehen möchte, ja ebenfalls seine Rookie-Saison fahren wird, weil das ist ja eine erste komplette Saison. Deshalb, ja, mal gespannt, wie die beiden sich dann untereinander dann natürlich auch, oder wie vergleichbar sie untereinander sind. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Maloney für seinen gestandenen Teamkollegen Lucas Di Grassi dann doch sehr gefährlich sein wird. Also ähnlich im Endeffekt, wie es Nico Müller in der vergangenen Saison war.
Dazu muss man natürlich sagen, Lola Yamaha steigt in die Formel E ein. Die haben noch nie zuvor einen Antrieb für ein Elektrofahrzeug entwickelt. Da muss man natürlich vorsichtig sein, was große Erwartungen angeht. Da kann es durchaus vorkommen, dass es ein paar Schwierigkeiten geben wird, aber das hat ja im Endeffekt jeder Hersteller, der in die Formel E eingestiegen ist, in der Anfangsphase hinter sich. Von daher, aber auch ich bin gespannt, gerade wie du schon gesagt hast, im Vergleich zu Taylor Barnard, der bei seinen drei Einsätzen in der abgelaufenen Saison ja durchaus hat überzeugen können, wie sich Zane Maloney da bei Abt schlagen wird.
Während sich bei Lola Yamaha Abt einiges ändert, bleibt bei Envision Racing dann doch alles gleich. Nämlich man bestätigt Sebastian Buemi und Robin Freins ein wenig überraschend. Das hatten viele tatsächlich nicht so auf dem Schirm, dass es dann seine dritte Saison wird. Nämlich das Ganze für Sebastian Buemi und für Robin Freins sogar seine sechste Saison beim Team. Und damit das dann eben in der kommenden Saison für das Team Envision Racing.
Genau, richtig. Hintergrund ist natürlich, beide Fahrer fahren nicht nur Formel E, sondern starten auch parallel in der WEC, in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Buemi für Toyota und Freins für BMW, beide in der Hypercar-Klasse. Und deshalb hatte es aufgrund der neuerlichen Terminkollision mit dem Berliner Prix Gerüchte gegeben, dass Envision mindestens einen der beiden Fahrer ersetzen könnte. In diesem Jahr mussten ja beide Fahrer in Berlin ersetzt werden. Paul Aaron und Joel Eriksson kamen da zum Einsatz, ich sag mal eher mit mittelmäßigem Erfolg, was natürlich auch bei einem Rookie, der mitten in der Saison debütiert und Joel Eriksson, der zwar schon mal Formel E gefahren ist, aber es ist auch schon länger her, dass der Rennen gefahren ist, nicht anders zu erwarten war, sage ich mal. Aber in der kommenden Saison ist die Situation dann doch eine etwas andere, denn der Berlin-E-Prix findet tatsächlich relativ spät im Jahr statt und die Terminüberschneidung mit der WEC ist nach den 24 Stunden von Le Mans. Und offensichtlich scheint es so zu sein, dass die WEC-Verträge den Fahrern da nicht die Pflicht geben, dass sie der WEC Vorrang geben müssen. Also gut möglich ist, dass mindestens einer der beiden Fahrer, Buemi und Freins, in Berlin tatsächlich auch antreten wird und daher das WEC-Rennen in Sao Paulo auslässt. Luca, egal wie man es dreht und wendet, in einer der beiden Serie wird der Fahrer, der das Rennen auslässt, auf Titelchancen wahrscheinlich verzichten müssen. Alles andere als eine optimale Situation, denke ich. Aber glaubst du, dass Buemi und auch Freins damit leben können, Formel E zu fahren anstatt WEC in Brasilien?
Ich glaube, das hängt sicherlich so ein bisschen von der Ausgangssituation in den jeweiligen Meisterschaften ab. Ich meine, wenn es jetzt für beide in der Formel E sowie auch in der WEC dann gut laufen wird, dann wird es schwer. Aber wenn es jetzt in der Formel E schlecht läuft und der WEC dann besser, dann ist ja wohl klar, wofür man sich denn entscheiden kann. Klar, ob das dann vertraglich gesichert ist, dass die Formel E Vorrang hat, gut, dann ist es auch Pech. Aber war ja in den vergangenen Jahren eher andersrum, dass die WEC dort für viele Vorrang hatte. Deswegen die Fahrersituation bei Envision, damit hat sich eigentlich ja nicht verbessert. Zwar wollte man bei der WEC auch jetzt so ein bisschen entgegenkommen, was das Thema Fahrerabstellung angeht, ist aber nicht ganz gelungen. Deshalb für Envision Racing weiterhin eine schwierige Situation, muss man ganz klar sagen. Terminüberschneidung, Formel E, WEC immer noch nicht so optimal, gerade wenn man halt eben beide Fahrer hat, die an beidem teilnehmen. Oder wie siehst du das?
Das sehe ich ähnlich, insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, also Buemi halte ich auf jeden Fall in der WEC für titelfähig. In der Formel E hängt es davon ab, wenn Envision den Schwung, den sie in den letzten Rennen der abgelaufenen Formel E-Saison hatten, in die neue Saison mitnehmen können. Wir erinnern uns, in Portland und London sind die Fahrer dreimal aufs Podest gefahren und bei dem einzigen Rennen, wo keiner von den beiden auf dem Podest stand, da gab es einen vierten Platz. Das ist ja definitiv wieder deutlich weiter im Vorderfeld als den Großteil der Saison. Dann, glaube ich, wird es tatsächlich eng. Ich glaube, Freins wird, obwohl der BMW mittlerweile konkurrenzfähig ist in der WEC, wahrscheinlich keine große Rolle im Titelrennen spielen. Da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster an dieser Stelle. Deshalb vermute ich, dass wir den auf jeden Fall beim Berlin-E-Prix sehen werden. Bei Buemi hängt es in meinen Augen wirklich davon ab, wie die Saison bis dahin läuft. Wenn Toyota wieder mitten im WM-Kampf stecken sollte, dann denke ich, dass Buemi möglicherweise die WEC bevorzugen wird und Envision dann mit einem Ersatzfahrer immerhin auskommen wird. Aber Im Moment ist das noch ganz viel Glaskugelei, Kaffeesatzlesen, wie man das auch immer bezeichnen will. Von daher ganz viel Spekulation an dieser Stelle. Wir wissen nicht, was in den Verträgen drinsteht. Und ich glaube, da kann sich auch noch einiges tun, je nachdem, wie die Chancen in der Meisterschaft für die beiden Piloten sich bis dahin verhalten.
Fährt die Formel E bald in Manila? Das stellt eine Machbarkeitsstudie aktuell als Fragezeichen und da möchte man aus Sicht der Formel E gerne ein Ausrufezeichen sehen, denn das würde dann dazu führen, dass die asiatische Markenpräsenz der Formel E natürlich auch steigern würde, ein weiteres Rennen im asiatischen Raum stattfindet und die Philippinen damit auch einen Weltmeisterschaftslauf im Motorsport bekommen, was ja auch, wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne, auch so das erste Mal wäre.
Ja, mit Jeddah, Jakarta, Shanghai und Tokio haben wir ja bereits vier asiatische Städte im Rennkalender. Gut, Jeddah, Saudi-Arabien gehört natürlich zu Asien, aber hat natürlich so ein bisschen eine Sonderstellung im Vergleich zu Jakarta, Shanghai und Tokio, die ja eher im ostasiatischen Raum sind. So drücke ich es mal aus. Hinzu kommen könnte natürlich auch noch ein Rennen in Thailand. Chiang Mai werden ja da große Chancen zugerechnet oder wurden da ja große Chancen zugerechnet. Ob das jetzt noch realistisch ist, kann ich an der Stelle kaum beurteilen. Manila wäre damit die sechste Stadt in Asien. Und mal zum Vergleich, in Europa fährt die Formel E nur in drei Städten, Monaco, Berlin und London in der kommenden Saison. Interessant finde ich die Aussage, dass das Formel E-Rennen in Manila komplett von ausländischen Investoren finanziert werden soll. Und so heißt es, Zitat, ohne Kosten für die Regierung der Philippinen. Ziel ist es mit dem Formel E-Rennen, den Tourismus sowie die Wirtschaft in Manila anzukurbeln. Aber, ganz großes Aber, wir müssen sagen, das dauert auf jeden Fall noch. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir einen Manila E-Prix vor dem Frühjahr 2026, also frühestens in Saison 12, wenn überhaupt in Saison 12, vielleicht sogar erst in Saison 13, und das ist ja dann die Gen 4-Ära, frühestens sehen werden. Genauer wissen werden wir es vermutlich im Juni kommenden Jahres. Dann wird nämlich die Bekanntgabe des Rennkalenders für Saison 12 erwartet.
Und mit Tobis Teleskop schauen wir heute mal direkt ins Cockpit.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Gen 3 Evo heißt das Stichwort und da tut sich einiges im Cockpit, nicht nur bei den Fahrern, sondern auch was die Technik angeht. Ich blicke mit dem Teleskop daher auf ein neues System, das bei Herstellertestfahrten bereits zum Einsatz gekommen ist. Nach einem Bericht von den Kolleginnen von The Race soll nämlich ein neues Dämpfersystem in den Fahrzeugen vorhanden sein, das parallel zur Lenksäule eingebaut wird, um die Kräfte zu verringern, die im Falle eines Aufpralls ans Lenkrad übertragen werden. So hatten Sam Bird, Sebastian Buemi und Robin Freins in den vergangenen Jahren Frakturen im Handbereich erlitten, während Nick de Vries und Pascal Wehrlein mit Prellungen davon gekommen sind, jeweils bei Unfällen. Darüber hinaus plant die Formel E auch die Form des Lenkrads anzupassen, um zu verhindern, dass im Falle einer Kollision die Fahrer mit den Händen oder den Armen an die Cockpitwände schlagen. Als eine zusätzliche Maßnahme sind neue Handschuhe im Gespräch. Auch diese sollen die Hände der Fahrer besser schützen. Luca, mehr als anderthalb Jahre sind seit der ersten Handverletzung bei Robin Freins im Januar 2023 in Sao Paulo vergangen. Jetzt tut sich nun etwas. Für dich zu langsam oder dauert sowas halt einfach seine Zeit?
Ja, schwierig zu sagen. Also, dass Handverletzungen vorkommen können, das ist in der Formel eher nichts Neues. Wie gesagt, du hast ja die Fallbeispiele hier ganz gut präsentiert. Einerseits möchte man das natürlich verhindern, richtig, aber sowas braucht einfach Entwicklungszeit. Ich meine, es steht ja nicht nur die Lenksäule oder die Verbesserung der Lenksäule auf der Agenda, sondern auch eben ein angepasstes Lenkrad oder auch, dass die Arme dann nicht mehr an die Cockpitwände schlagen können. Zusätzliche Handschuhe möglicherweise dann auch noch dazu. Das braucht halt alles seine Zeit. Ich meine, klar, Halo oder ein zusätzliches System, was die Fahrer schützt, damit sie nicht im Kopfbereich irgendwie getroffen werden durch Teile oder durch Fahrzeuge, hat ja auch gebraucht. Und von daher glaube ich, dass das einfach nötig ist. Ob es dann natürlich retten kann, klar, wenn es richtig gut funktioniert, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, sowas braucht seine Zeit. Man möchte ja eigentlich zum System, zum Beispiel Dämpfersystem in dem Fall, was verbessern und nicht irgendwie verschlechtern. Stell dir mal vor, so ein Mittel würde dann ja vielleicht sogar noch zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Ich glaube, da muss man einfach so ein wenig Zeit aufbringen, glaube ich, haben aber die Fahrer und auch sicherlich die Teams auch Verständnis, weil sowas muss einfach dann funktionieren, wenn man das auch dann reinbringen möchte.
Was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, es gibt ja im Bereich der Vorderachse der Formel-E-Boliden eine größere Überarbeitung. Der Frontmotor, der vorhanden ist, der kann ja jetzt auch zum Antrieb genutzt werden. Dafür reicht es natürlich nicht nur aus, die Verkabelung zu verändern, sondern da sind ja auch noch ein paar andere Maßnahmen, die vorgenommen werden müssen. Und vielleicht war das jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um gleichzeitig auch die Lenkung anzupassen. Ich muss ja sagen, ich bin ja kein Techniker, ja, kein Ingenieur. Vielleicht ist das was, was auch einfach so in einem bestehenden Fahrzeug auch viel zu aufwendig ist, weil sich das Fahrzeug zum Beispiel damit komplett anders anfühlt, weil man ein ganz anderes Gefühl beim Lenken hat. Und das kann man nicht mal eben in einem freien Training testen. Vielleicht hängt da deutlich mehr dran an der Stelle, was natürlich auch, wie du schon richtig sagst, seine Entwicklungszeit gebraucht hat. Und natürlich ist auch klar, ist ganz wichtig, so eine Maßnahme, die eingeführt wird, soll natürlich auch einen Nutzen bringen. Es bringt jetzt da überhaupt nichts, in Aktionismus zu verfallen, sondern die Maßnahme, die da umgesetzt wird, weil sie auch mit Aufwand, Kosten und so weiter verbunden ist, soll natürlich auch eine Verbesserung darstellen. Und ich glaube, da hat man definitiv einige Zeit gebraucht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das einführen zu können, dass es auch marktreif ist, drücke ich es mal aus. Und dass dann wir zukünftig etwas weniger Verletzungen an den Händen der Fahrer sehen werden.
Und dann sind wir angekommen zum Ende und das machen wir nicht ohne Grid Dummies Quiz, das wir in der letzten Folge, wenn ich mich nicht falsch erinnere, so ein bisschen überschlagen haben. Das lag an mir, da sage ich auch nochmal sorry, aber jetzt eben nachgereicht und damit geht's dann weiter. Der Dominator fängt an und darf seine Frage stellen im Falle und in Persona von Tobi Würz.
Meine Frage bezieht sich auf Taylor Barnard, der ja der jüngste Stammpilot der Formel E sein wird in der kommenden Saison. Er ist aber nicht nur der jüngste Stammpilot, sondern auch gleichzeitig der jüngste Starter und auch der jüngste Punktgewinner, den es in der Formel E gab. Der jüngste Polesetter ist er bislang noch nicht. Aber welcher Fahrer ist das denn bislang?
Ich mache jetzt mal einen Wild Guess, da können mich auch alle Zuhörer auslachen, aber ich bin mir nicht sicher. Hat Pierre Gasly damals eine Pole reingefahren? Ich glaube, ich sage jetzt einfach mal Pierre Gasly.
Pierre Gasly war relativ gut bei seinem Formel-E-Debüt. Er ist auch in seinem zweiten Rennen Vierter geworden. Aber tatsächlich ist er nicht der jüngste Polesetter. Der jüngste Polesetter ist nach wie vor seit Saison 1 Daniel Abt.
Wahnsinn. Ja, dann gehen Grüße raus an Daniel Abt. Also Schande über mein Haupt. Damit bleibt es beim 0-0. Und ich gehe auch mal in meine erste Frage rein und frage dich, in welcher Saison waren laut offizieller Tabelle zum Saisonende der Formel E 35 Fahrer in der Wertung vertreten?
Das war Saison 1.
Absolut korrekt. Zwar größtenteils ohne Punkte, aber die waren offiziell auf der Formel E-Webseite gelistet. Also von daher waren sie auch dann in der Wertung vertreten. Damit 1-0 für dich und du trägst dich damit jetzt auch offiziell in der Wertung ein.
Ja, wunderbar. Schön, Luca. Du kannst aber ausgleichen mit meiner zweiten Frage, die ich für dich habe. Und zwar geht's da um Jake Dennis. Der erhält in seiner 5. Formel-E-Saison mit Nico Müller den 6. Teamkollegen in seiner Formel-E-Zeit. Kannst du mir denn die Namen der anderen 5 nennen? Kurzer Hinweis, du hast eine Wildcard, also 4 der 5 müsstest du mir nennen können.
Also ein Joker quasi, ja. Gut, klar. Norman Nato.
Ist korrekt, ja.
André Lotterer.
Ist auch richtig.
Ja, dass diese Überschneidungszeit mit BMW ist, das ist mies. Ich sag jetzt mal trotzdem Max Günther.
Ist auch richtig. Nummer 3. Einer fehlt noch.
Und ich könnte ja halt nicht mal einen nennen, das ist das Schlimme. War der da schon weg? Ich glaube, der war da schon weg. Ich sag jetzt einfach mal, obwohl es falsch ist, Antonio Felix da Costa. Das kann gar nicht stimmen.
Felix da Costa ist falsch.
Nee, mir fällt's echt nicht ein, tut mir leid.
Okay, dann löse ich mal auf, die beiden noch fehlenden Fahrer wären gewesen.
Ich werde mich jetzt so ärgern.
David Beckmann.
Oh Gott, ey. Als Ersatzfahrer, ja okay.
Und eine ganze Saison-Teamkollege von Jake Dennis gewesen ist Oliver Askew.
Oh, ja, stimmt.
Aber ich gebe dir einen halben Punkt, du hast mir 3 von 4 immerhin genannt. Damit steht es 1-0,5.
Die einfachen, ne?
Das ist auch wahr, ja.
Gut, dann 1:0,5. Damit geht's weiter zu meiner zweiten Frage. Dann frage ich dich jetzt, welcher zu dem Zeitpunkt amtierende Formel Renault 3,5 Champion ersetzte den verletzten Nick Heidfeld in Punta del Este im Jahr 2015?
Das weiß ich auch, das ist Oliver Rowland gewesen.
Korrekt, absolut korrekt. 2:0,5.
Okay, Luca, dann kannst du jetzt auf jeden Fall nochmal verkürzen, wenn du mir beantworten kannst, wofür die Formel E in diesem Frühjahr die Summe von 130.000 Euro ausgegeben hat.
Im Frühjahr?
Im Frühjahr. Das war eine Nachricht, die wir vor 3-4 Wochen hatten auf unserer Seite, weil das nämlich zu dem Zeitpunkt erst bekannt wurde, dass die Formel E da etwas erworben hat. Aus einer Insolvenz. Den Tipp gebe ich dir noch.
Aus einer Insolvenz, was ist denn letztens noch insolvent gegangen?
Was mit Formel E gar nichts zu tun hat, aber ein Bereich, in dem sich die Formel E ganz gut aufgehoben fühlt.
Okay, also irgendwas im Motorsport. Okay, alles klar. Ja, dann, also ist es eine Serie gewesen, die auch mal im Rahmen der Formel 1 gefahren ist?
Vielleicht.
Vielleicht, okay, also kann das alles sein.
Ja, was könnte es denn sein?
Ja, dann sage ich W-Series, das kann, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Und das ist korrekt, die Formel E hat im Frühjahr diesen Jahres für 130.000 Euro das Recht am geistigen Eigentum der W-Series erworben.
Einen Schnapper hat man da gemacht.
So hat Jeff Dodds es tatsächlich auch bezeichnet. Das ist ein Punkt für dich, dann steht nur noch 2:1,5.
Dann zu meiner letzten Frage. Wer teilte sich in der Saison 3 die Startnummer 33 beim Team Techita?
Boah, jetzt muss ich nicht nur wissen, wer für Techita gefahren ist, sondern wer auch welche Nummer hatte. Wenn du schon sagst, wer teilte sich, dann sind es mehrere gewesen.
Ja.
Ich weiß, bei Techita ist Jean-Éric Vergne die gesamte Saison gefahren. Der hat ja jedes einzelne Rennen bestritten, also muss es das andere Auto gewesen sein. Und da weiß ich, da fuhr Marching War am Anfang, wurde dann ersetzt durch den E-Guti, den Esteban Gutierrez.
Grüße.
Und ich glaube, als der dann in Richtung IndyCar gewechselt ist, hat Stefan Sarrazin das Cockpit übernommen. Ich glaube, der hat es auch bis zum Saisonende behalten.
Es ist alles richtig. Marching War die ersten 3, dann Esteban Gutierrez Rennen 4-6 und die meisten Rennen hat dann Stefan Sarrazin auf dem Buckel mit 5, also von Station 7 bis zum Finale hat er es dann getan. In der Reihenfolge korrekt und in allem korrekt, weil das ist der dritte Punkt.
3:1,5 immerhin hast du die Hälfte der Punkte auch erzielt, also das ist ja gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Lass mal so stehen, oder?
Sehr gut. Dann hoffe ich, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Ich verweise wie immer natürlich auf Social Media und auf eformel.de. Da einfach im Bereich an der Seite mal auf Social Media klicken. Gerade auf Instagram gibt's da immer sehr viel Neues. Natürlich auch im Podcast-Bereich gibt's sehr viel Neues. Da einfach immer abonnieren und bewerten. Nicht vergessen, wenn ihr neu seid, auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so habt und wo ihr gerne eure Podcasts hört. Tobi, ich bedanke mich erneut wieder für deine Zeit. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Danke, fand ich auch, Luca.
Gerade mit dem Quiz und das gibt's dann auch wieder in der nächsten Folge, da dann wieder mit allem neuesten Entwicklungen aus der Welt der Formel E und des elektrischen Motorsports. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod.
Ciao.